slide down your collar. Your bones, they will mend, I know they will. All quarried out, but not one of you stain. I know your stormlight will rise up again across the wave. The meanings of the waters cut at the heart, just below the ribs, to the higher reach, from the root to love. A course far as we lie in the dark. Mouth is of sapphires. When you speak, there's a spark across the room.
Die Zeit, es ist 19.03 Uhr.
Radio 3. Das Gespräch.
Auf einem Bergo, auf einer Insel, steht das Stiebele. Durch ein Fenster sieht man die Polizis bis der Stelle, dem Lamm, was beleicht sein Vaterstuhl. Eine Realitätsinsel. Eine Televisie für jede kontinentale Fantasie.
Und, haben Sie was verstanden? Klang doch eigentlich ziemlich deutsch oder zumindest so ähnlich. Und das ist es auch. Schließlich ist Jiddisch vor vielen hundert Jahren aus Mittelhochdeutsch hervorgegangen. Immer wenn ich Jiddisch höre, denke ich zunächst, es ist deutsch. Und dann merke ich doch, dass es anders ist. Es klingt vertraut und gleichzeitig fremd. Und vor allem, es klingt wie eine Sprache aus einer anderen Zeit und einer anderen Welt. Einer Welt der Städtel und der Juden aus Osteuropa, die spätestens mit dem Nationalsozialismus untergegangen ist und die es heute nicht mehr gibt, wenn man mal von kleinen Gruppen orthodoxer Juden absieht. Umso überraschter war ich, als ich meinen Gesprächspartner vor kurzem kennengelernt habe. Jake Schneider, ein säkularer amerikanischer Jude, der ganz bewusst nach Berlin gezogen ist, um hier das Jiddische wiederzubeleben. Mein Name ist Matthias Bertsch und ich wollte von Jake Schneider erst mal wissen, wie er sich eigentlich selbst bezeichnet. Als jiddischen Dichter, Übersetzer, Aktivisten oder wie sonst?
Also es gibt einen Begriff Jiddischist. Man weiß nicht genau, was das bedeutet, aber manchmal sage ich, dass ich ein Jiddischist bin. Das könnte politisch sein, das könnte ein wissenschaftlicher Begriff sein für jemand, der Jiddisch studiert. Auf Jiddisch sage ich, dass ich ein Kulturtour bin, also jemand, der für die Kultur tätig ist. Ja. Und als Beruf bin ich immer noch Übersetzer.
Und was ist für Sie vielleicht die wichtigste Facette bei einem Jiddischisten?
Ich meine, man muss ein bisschen realitätsfern sein. Wir werden darauf wieder zurückkommen. Jiddisch war nie die Sprache eines Landes und es war nie die praktischste Sprache. Jiddisch hat immer zwischen vielen anderen Sprachen in einer mehrsprachigen Umgebung zusammen gewohnt. Und bis heute ist es auch so. Und wenn man sich gezielt für diese Sprache einsetzt, die eigentlich keinen Sinn macht, dann macht man es aus Liebe.
Wo kommt die Liebe bei Ihnen her?
Ja, ich meine, diese langjährige Erfahrung der Selbstverdrängung vielleicht. Ich meine, als Kind hatte ich diese Kultur ein bisschen mehr um mir. Und später habe ich mich bewusst amerikanisiert, weil ich in eine andere Schule gegangen war und ich wollte mit den anderen Jugendlichen, ich wollte nicht auffallen.
Sie sind in den USA groß geworden, in New York, glaube ich.
In New York und New Jersey. Und ja, mit 12 in dieser Waldorfschule, da habe ich auch Deutsch gelernt. Ja, ich wollte nicht auffallen und dann musste man plötzlich ganz viel allgemeine Kultur, amerikanische Popmusik und so weiter lernen. Und danach habe ich sehr schnell diese jüdische Kultur verdrängt. Und erst später habe ich auch festgestellt, dass die Leute in dieser frommen jüdischen Community, wo ich mit meiner Mutter einigermaßen tief drin war, dass die auch die eigene Kultur verdrängen und die Sprache. Also das ist, war immer im Hintergrund und man konnte es durch das Englische hören, aber niemand hat mit mir auf Jiddisch gesprochen.
Darauf werden wir definitiv zurückkommen.
Ja.
Wo spielt Jiddisch jetzt in Ihrem Leben? Hier in Berlin? Sie sind, glaube ich, 2012 nach Berlin gekommen, also seit 13 Jahren jetzt hier. Wo spielt das eine Rolle?
Erstaunlich viel. Also während der Pandemie habe ich diese Gemeinschaft gesucht und das gab es schon sehr stark, eine Musik-Community, Städtel Berlin insbesondere, organisiert ein Festival und Klezmer-Jam-Sessions und verschiedene Sachen. Und Jiddisch Berlin, eine andere, wir sagen so ein nicht eingetragener Nicht-Verein, organisiert Kunstausstellungen und viele Lesungen. Aber dieses gesprochene Jiddisch war nicht so präsent. Und als ich in der Szene angekommen bin, habe ich aktiv versucht, Möglichkeiten, tatsächlich Jiddisch zu sprechen, auszusuchen. Und da habe ich eine Gruppe im Rahmen des nicht eingetragenen Nichtvereins von Jiddisch Berlin zu gründen. Und das heißt Schmus und Wein. Und Schmus auf Jiddisch bedeutet nicht küssen wie auf Deutsch, sondern es bedeutet tatsächlich quatschen oder plaudern. Also plaudern und Wein. Und wir treffen uns in verschiedenen Kneipen und Bars und Cafés 2-mal im Monat und reden einfach auf Jiddisch, ganz normal, ohne Programm. Und das hat, glaube ich, ganz viel für unsere Szene gebracht, dass wir die Sprache einfach alltäglich benutzen und nicht nur im Rahmen einer Veranstaltung oder einer geplanten Aktivität.
Benutzen Sie es auch dann wirklich im Alltag, also wenn man sich in der Kneipe trifft, um dann Jiddisch zu sprechen, ist ja in gewisser Weise auch so ein spezielles Setting. Das andere wäre zu sagen, na, ich wohne in einer Wohngemeinschaft und wir reden alle Jiddisch, weil das unsere Muttersprache ist oder vielleicht die Sprache, die wir im Alltag teilen.
Ja, also ich meine, am Anfang brauchen wir dieses Setting, um das ein bisschen zu etablieren und dann danach, wenn man aus der Bar geht, dann redet man wieder Englisch oder Deutsch. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mit gewissen Leuten immer nur auf Jiddisch, auf WhatsApp schreibe und auch im Alltag. Also es kommt darauf an, wer und auch die Situation. Arndt Beck zum Beispiel, der Mitgründer von Jiddisch Berlin, ein geborener Deutscher. Mit ihm rede ich wirklich 3 Sprachen abwechselnd, Englisch, Deutsch und Jiddisch.
Jiddisch wird in hebräischen Lettern geschrieben. Für uns Deutsch, sozialisierten Deutschsprachigen, ist es schwer zu lesen, weil Jiddisch ist durchaus ja in einem guten Stück weit auch verständlich. Und man denkt irgendwie, ah, das verstehe ich doch bei vielen Dingen. Beim Lesen geht das ganz anders. Sie schreiben dann also auf WhatsApp und sowas, das alles mit den hebräischen Lettern.
Ja, hauptsächlich. Also es gibt auch eine Standardumschrift und manchmal, wenn man faul ist oder wenn man weiß, dass der Gegenüber vielleicht nicht so schnell liest, weil wir sind nicht Analphabeten, aber wir lesen nicht so schnell auf den jiddischen Buchstaben wie auf lateinischen, die meisten von uns. Es gibt auch Leute, die Russisch als Muttersprache sprechen und es gibt auch Israelis, die Buchstaben ganz gut können, aber die Rechtschreibung sieht für sie sehr komisch aus. Also für alle von uns ist das eine Herausforderung. Auf jeden Fall, aber das ist die richtige Schreibweise. Und ich meine, man kann die Sprache auch besser verstehen, wenn man sie in der eigenen Schrift liest, weil zum Beispiel die hebräischstämmige Wörter auf Hebräisch geschrieben sind. Die sind nicht phonetisch, aber die anderen Wörter sind ganz anders geschrieben als im Hebräischen.
Bevor wir jetzt noch lange, lange über Jiddisch als Sprache sprechen, Sie sind auch Dichter und Sie haben ein Gedicht mitgebracht, was Sie geschrieben haben. Und wir hatten vereinbart, Sie lesen das auf Jiddisch und ich versuche mich dann in der deutschen Übersetzung. Dann würde ich jetzt sagen, lassen Sie uns hören, das Gedicht.
Gerne. Es heißt Arois von Insele, Realitäten vermest, loschen Rabim. Die Widmung ist für einen welschischen Taxichauffeur. Auf a Bergo, auf an Insele, steht das Stiebele. Durch ein Fenster sieht man die Polizis bis der Stelje, dem Lamm, was beleicht sein Vaterstuhl. A Realität, Insele, a Televisie für jeder kontinentaler Fantasie. Auf sein Ledersessel sitzt der Schäufet, a junger Socken mit a langer Bord. Er kracket sich aus und nimmt sich bald ausrufen dem Arreusruf von der Woche. Die zitterdicke Konkurrenten, verwundliche Lescheuneslich, haut nein dem Atem. Peuken, Cello, der Drohn flieht arreuf. Und da wird mein früher reingestellter dramatische Reklame aufsocke. Nu, Meile. Die konkurrentle Scheunes gucken sich schon um. Jede Regel kennt sich beweisen, a Conquistador, zu a Sklavenhändler, zu a strenge Pariser Lerke, zu a bombastische Radio, zu a gastrolierende Gemalke, zu a glamouräser Kino, was erlangt englische Wetter mit die Butterpopcorn. Die Televisie schafft die Realität. Haschpoes, auf Haschpoes, auf Haschpoes. Wer wird bleiben? Was wird bleiben? Guckt rein auf Netflix. Dem ersten Saison kämen schon beschollem Abfressen, bemäßig von der Sofoch auf der Sofke.
Vielen Dank. Ich werde jetzt einfach mal versuchen zu übertragen ins Deutsche. Weg von der Insel. Realitätencasting. Loschen Rabim. Für einen walisischen Taxifahrer. Auf einem Hügel, auf einem Inselchen, da steht ein Häuschen. Durch das Fenster sieht man Regale bis zur Decke, die Lampe, die den Lehnstuhl beleuchtet. Eine Realitäteninsel, ein Fernseher für jede Festlandfantasie. Der Richter thront auf seinem Ledersessel, ein junger Greis mit langem Bart. Er räuspert sich, sammelt seine Stimme, er kündigt gleich die Challenge der Woche an. Die zitternden Kandidaten, verletzliche kleine Sprachen, halten die Luft an. Trommeln, Cello, die Drohne steigt auf. Genau hier hätte man früher eine dramatische Werbepause eingeschoben. Tja. Die Kandidatensprachen schauen sich um. Jede Minute kann ein Conquistador erscheinen oder ein Sklavenhändler oder eine strenge Pariser Gouvernante oder ein bombastisches Radio oder eine Queen auf Gastspielreise oder ein beneidenswertes Glamour-Kino, das englische Wörter serviert mit Butterpopcorn. Das Fernsehen erschafft die Realität. Einfluss auf Einfluss auf Einfluss. Wer wird bleiben? Was wird bleiben? Schaut mal auf Netflix. Die erste Staffel kann man sich schon in aller Ruhe in einem Wochenende auf dem Sofa reinziehen.
Danke. Es war sehr, sehr schön, die deutsche Übersetzung zu hören. Ja, und auch sehr anders.
Da wollte ich gerade jetzt nochmal drauf eingehen. Also erst vielleicht nochmal kurz klären. Ich habe ja auch gelesen, Loschen Rabim, weil es in der deutschen Übersetzung auch drin steht. Was heißt Loschen Rabim?
Ja, das ist ein Wortspiel, das ich nicht wirklich übertragen konnte. Also Loschen Rabim ist das ganz normale Wort für Plural, für Mehrzahl. Und es bezieht sich darauf, dass diese Reality-Show, diese Realitäten-Casting, es gibt mehr als eine Realität, die wir durch diese verschiedenen Sprachen wahrnehmen. Aber wenn man das Wort, das zusammengesetzte Wort, nochmal näher anguckt, und es stammt auch vom Hebräischen, Loschen oder Lashon auf modernem Hebräisch bedeutet Sprache oder Zunge und Rabim bedeutet viele. Also es geht darum, dass wir eine vielfältige Sprachenlandschaft haben, die ganz viele Wahrnehmungen und Perspektiven mit sich bringt.
Und Sie haben das Bild oder die Situation eines Castings gewählt und ich für mich so eine wirklich starke Stelle in diesem Gedicht war, wenn es dann heißt, die zitternden Kandidaten, verletzliche kleine Sprachen. Das fand ich ein starkes Bild, dass so eine kleine Sprache da sitzt und Angst hat, rausgewählt zu werden. Ist das auch bei Ihnen vielleicht so ein bisschen die Angst? Jiddisch wird halt abgewählt.
Ja, und lustigerweise erklärt man Jiddisch schon seit zumindest 100 Jahren für tot. jede Generation von Jiddischsprachigen meint, sie ist die Letzte. Aber uns gibt es immer noch. Und ich sollte auch sagen, dass ich als, wie man sagt, säkulärer jiddischsprachiger Mensch, der es als Zweitsprache gelernt hat, ich bin auf jeden Fall eine kleine Minderheit innerhalb dieser kleinen Minderheit, weil 95% der Jiddischsprachigen heutzutage sind tatsächlich chassidische, religiöse Juden und Jüdinnen und sie sprechen auch anders als ich. Aber auf jeden Fall ist diese Sprache immer noch am Leben. Und die Situation von diesem Gedicht ist zum Teil daraus entstanden, weil ich einen jiddischen Wissenschaftler und auch Schriftsteller zusammen mit anderen Menschen aus Manchester besucht habe. Und er wohnt teilweise in Wales, David Katz. Und der Taxifahrer von Wales zurück nach Manchester war ein Walisischsprecher. Und er hat mit seinen Kindern auch auf Walisisch gesprochen. Und dann gab es eine Gruppe von Jiddischsprachigen, die im Taxi saßen und unter uns auf Jiddisch gesprochen haben. Und dieser Austausch zwischen den beiden Sprachen hat das Gedicht inspiriert.
Und der Taxifahrer hat auch Jiddisch gesprochen oder er hat Walisisch gesprochen und war damit sozusagen auch Anhänger von so einer Gemeinschaft, die eine kleine verletzliche Sprache spricht.
Genau, so ist es. Also er hat mit uns natürlich auf Englisch gesprochen, aber er hat erzählt, wie es ist in seinem Dorf in Wales, dass immer mehr Leute aus anderen Gegenden kommen und kein Walisisch können und dann wird die Alltagssprache allmählich zu Englisch, aber es gibt immer noch walisischsprachigen Schulen, was wir für Jiddisch weniger haben. So. Ja, aber ich hatte letztens herausgefunden, dass es in den 20er Jahren einen jiddischsprachigen Kindergarten in Berlin gab oder zumindest einen Anstoß darauf. Wir wissen nicht, was daraus gekommen ist. Und diese Frage über kulturelle Vielfaltigkeit und wie kann man eine Situation bauen, wo Leute kleinere Sprachen sprechen dürfen und können, obwohl die auch Teil einer größeren Gesellschaft sind, die auch eine andere Landessprache spricht. Und dieser Gegensatz, gerade für Sprachen, die keine Landessprache sind, nirgends, ja, das ist immer eine offene Frage.
Können Sie versuchen zu beschreiben, wie ist Ihre emotionale Beziehung zum Klang dieser Sprache?
Deswegen bin ich ein Dichter wieder geworden. Ich habe Poesie in New York studiert tatsächlich. Ich habe mit sehr guten und wichtigen Dichterinnen in New York damals studiert, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Aber ich habe aufgehört zu schreiben. Und ich meine, auch damals in meinen Gedichten, obwohl ich auch die Klänge des Englischen sehr mag, das ist meine Muttersprache, ich hatte nicht so viel zu sagen. Ich war zu jung. Und ich hatte mich auch kulturell ein bisschen verdrängt. Über die eigene Kindheit wollte ich nicht schreiben. Aber als ich angefangen habe, Jiddisch zu schreiben, auch wenn meine Sprache war noch nicht gut genug, um mich auszudrücken, habe ich mich in diesen Klängen wirklich verliebt. Die Vokale, es ist ähnlich zum Deutschen, aber es ist ein bisschen offener und auch ganz viele interessante Konsonanten, die es im Deutschen nicht wirklich gibt. Also ich kann es nicht so genau erklären, aber wenn man versucht, Poesie zu bauen, das sind diese Puzzleteile und dann findet man zwei Wörter, die einander mögen und nebeneinander sein wollen, dann kann man sich nur in die Laute verlieben.
Dann tun wir jetzt das nochmal auf einer anderen Ebene, indem wir Musik hören. Sie haben drei Titel, die alle mit dem Jiddischen zu tun haben, mitgebracht. Das erste Lied, das ich gerne hören würde, Sechs Schures, Sechs Zeilen von Daniel Kahn. Warum haben Sie das ausgesucht?
Ja, also das Lied ist eine von vielen Vertonungen und Übersetzungen von einem Gedicht von Aaron Seidlin. Und der war nur zufällig in New York, als das die zweite Weltmechomme, sagen wir auf Jiddisch, das Zweite Weltkrieg, ausgebrochen ist und er ist in New York geblieben. Und er war also kein Holocaust-Überlebender, sondern er hat immer danach gedacht, warum bin ich noch da und die anderen nicht. Und es gibt eine Zeile darin, wer braucht ein Gedicht gerade auf Jiddisch? Und das frage ich mich jeden Tag, aber dann schreibe ich noch ein Gedicht. Und ja, ich meine, Daniel Kahn macht das wirklich, wirklich sehr gut.
Ich weiß, keiner darf mich nicht auf dem Eulen. Mich wird Herr Bettler auf dem jüdischen Besäulen. Wer darf verliebt? Noch dazu auf Jiddisch. I know. This world will never find me necessary. Me, a lyric beggar in this Jewish cemetery. Who needs a song, let alone in Yiddish? The only beauty in this world is in hopelessness and pain. Godliness is only found in that which won't remain. And the only revolt is in submitting. Hoffnunglos auf der Erde schein. Unkettlich ist nur das, was muss vergehen. Und nur hach neu ist meridisch. Ich weiß, keiner darf mich nicht auf.
Sex Schures von Daniel Kahn. Sie hören das Gespräch auf Radio 3 mit dem Jiddischisten, dem Jiddisch-Aktivisten Jake Schneider und am Mikrofon Matthias Bertscher. Schneider, ich bin noch von der Musik irgendwie ganz schön mitgenommen. Diese eine Zeile, the only beauty in this world is in hopelessness and pain. Also die einzige Schönheit dieser Welt liegt in der Hoffnungslosigkeit und im Schmerz. Und dann auch dieses... Wer braucht ein Lied? Geschweige denn auf Jiddisch. Also das ist ja, ganz schön traurig alles.
Ja, und es ist schwer, diese Traurigkeit zu vermeiden. Es schwingt immer ein bisschen damit, gerade nach dem Holocaust. Aber ich versuche, ich habe ja dieses schöne Lied ausgewählt, aber ich versuche mich davon ein bisschen zu entfernen, indem ich auch über die Gegenwart und Zukunft schreibe, weil... Wenn man meint, dass es keine Zukunft gibt, die einzige Wahl ist, eine Zukunft zu bauen, zu schaffen.
In dem Lied heißt es ja auch, die einzige Revolte liegt in der Submitty, also in der Unterwürfigkeit. Das ist, würde ich jetzt denken, noch sehr von einem religiösen Gefühl, ich sage jetzt mal ein bisschen drastisch vielleicht, du bist nichts und Gott ist allmächtig geprägt. Sie sind ein säkularer Jude. Ist es trotzdem auch so ein Gefühl, wo Sie sagen, dieses Submitty ist eigentlich was, was ich für mich auch empfinde?
Ich weiß nicht, ob diese Zeile genauso für mich, also Aaron Seidlin war kein säkularer Jude, er war schon ein bisschen religiöser als ich, aber wir sind der Weltgeschichte unterworfen. Ich meine, als Minderheiten, egal ob man Jude ist oder eine andere Minderheit, ist man immer ein bisschen abhängig davon, was um sich herum passiert und kann es nicht immer mitbestimmen und nur hoffen, dass alles gut geht.
Ich würde gerne einen großen Schritt zurückgehen. Ich glaube, Sie sind 37, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Sie sind in den USA, ich weiß jetzt nicht, in New York oder New Jersey geboren. Wie sind Sie aufgewachsen? Wahrscheinlich sind Sie nicht immer schon so gewesen, wie Sie mir jetzt gegenüber sitzen.
Ja, ich hatte eine sehr komplizierte Kindheit, die nicht immer so einfach zu erklären ist. Aber kurz gefasst, sind meine Eltern ziemlich früh getrennt, als ich 3 war. Und meine Mutter war eigentlich nicht jüdisch aufgewachsen. Sie hatte jüdische Vorfahren und hat es für sich wieder entdeckt. Und mein Vater war mit nur jüdischen, also alle in seiner Familie waren jüdisch. Aber für ihn, es war keine Entdeckungsreise, weil es war immer schon dabei. Und als sie sich geschieden haben, ist meine Mutter immer weiter in diese religiöse Richtung gegangen. Und ich war dann ziemlich tief in diesem New Yorker, nicht chassidischer, aber trotzdem ultra-orthodoxer Gemeinde geschult. Und ich war tief drin. Aber das Paradoxale war, ich hatte ein doppeltes Leben, weil mein Vater war nicht religiös. Und ich war bei ihm am Wochenende. Und im Judentum ist das Wochenende sehr, sehr wichtig. Und auch an den jüdischen Feiertagen war ich bei meinem Vater. Und ich musste ziemlich jung verstehen, wie ich zwischen diesen beiden Welten mich bewege. Er war auch Musiker und ich war als Kind immer bei Jazzpartys und Jam-Sessions im Bioladen und so weiter. Ja, und er war auch in Deutschland als Orchesterdirigent. Er war der Orchesterdirigent vom Zeltmusikfestival in Freiburg, als es noch ein Orchester hatte. Und ich hatte immer nur Schönes über Deutschland gehört. Und als ich dann mit 12 nicht mehr religiös sein wollte und in diese Waderschule gegangen war, habe ich mich für Deutsch als Fremdsprache vielleicht deswegen beschlossen. Ja, und das Jiddische, mein Stiefvater damals, konnte Jiddisch als Muttersprache. Er hat es nicht mit mir gesprochen. Und er hat mich mit meinen Hausaufgaben geholfen.
Mit den Deutschhausaufgaben?
Genau. Es hat nicht immer funktioniert. Aber ich habe wirklich Deutsch über Jiddisch gelernt und dann Jiddisch über Deutsch. Und ich kenne auch andere Leute, die aufgrund ihrer Familiengeschichte Jiddisch lernen wollten, aber es gab keinen Unterricht und deswegen haben die Deutsch gelernt. Was ist natürlich, es ist auch die Sprache der Täter. Also es ist interessant, dass man über diesen Umweg kommt. Aber auf jeden Fall, also ich habe auch eine sehr starke Verbindung zur deutschen Sprache und habe auch deutsche Poesie übersetzt. Ja. Und dann, als ich 23 war, habe ich ein Gedichtband aus dem Deutschen von Ron Winkler übersetzt. Ich habe ein Stipendium aus den USA dafür bekommen und es war ein bisschen eine Ausrede, nach Deutschland zu kommen, dieses Buch zu übersetzen. So bin ich angekommen und habe eigentlich das Erwachsensein hier in Deutschland angefangen.
Neulich bei einer Veranstaltung im Jüdischen Museum, da bin ich auf Sie aufmerksam geworden. Mhm. Da haben Sie erzählt, dass Ihre Mutter dann bei der Suche nach ihren jüdischen Wurzeln, nach ihrer Identität, dann sehr stark in diese orthodoxe Richtung gegangen ist. Mhm. Wie haben Sie das erlebt?
Das war nicht so einfach für uns in der Familie. Aber auf jeden Fall meine ich, dass dieses religiöse Leben nur dann funktioniert, wenn man es vollzeitig macht. Und man kann nicht Teilzeit orthodox sein, wie ich das damals getan habe. Und natürlich habe ich versucht, am Wochenende weiter an den Regeln zu halten von Schabbes, von Sabbat. Aber ich war nur ein Kind und wir waren auch in der Synagoge. Aber als jemand mich gefragt hat, wollt ihr auch im Auto nach Hause, wir haben Platz im Auto, natürlich bin ich mitgefahren, obwohl ich das nicht dürfte.
Weil man eben keine Arbeit machen darf am Schabbat und ein Autofahren wäre Arbeit.
Sogar auch im Auto mitzufahren.
Genau.
Ja. Ja, und ich meine, natürlich hat es auch ein bisschen mit den philosophischen Fragen von Gott und der Welt und so zu tun. Aber als Kind, es ist einfach so, dass man ein einfaches und ein glückliches Leben will und nicht wirklich alle Fragen für sich selbst beantworten kann. Ich wurde auch Vegetarier als Kind. Ich glaube, um eigene Regeln zu schaffen, die weder der Vater noch die Mutter gesetzt hatte. Ich bin nicht mehr Vegetarier, aber ich habe das erst später verstanden, warum das für mich wichtig war.
Haben Sie die Kindheit als schön in Erinnerung?
Teilweise, ja. Ich habe auf jeden Fall schöne Erinnerungen, auch ja, von beiden Seiten. Aber es war auch immer schwer. Und meine Mutter hatte sehr viele schlechte Entscheidungen getroffen in ihrem Leben. Sie ist leider nicht mehr mit uns. Wir waren auch eine kurze Zeit lang obdachlos. Also es gab ganz viele schwere Zeiten in meiner Kindheit, aber am Ende meine ich, ich bin daraus stärker geworden und kann auch manchmal auch nostalgisch sein. Aber ich finde, die Nostalgie ist eine Falle und man muss ein bisschen vorsichtig sein, um schwierige Zeiten nur nostalgisch zu betrachten.
In welcher Phase Ihres Lebens haben Sie dann so angefangen, einen Weg für sich zu entwerfen, so mit, da will ich hin oder das will ich ausprobieren in meinem Leben? Weil 12 ist man doch noch sehr, sehr jung und ja. 23 sind Sie dann nach Berlin gekommen, aber dazwischen ist ja eine wichtige Phase, also gerade die ganze Pubertätszeit, diese Selbstfindungsphase, die so wichtig ist. Also können Sie darüber noch ein bisschen was sagen? Also vielleicht so, was da Weichenstellungen waren und was da Einflüsse waren, die Sie vielleicht irgendwo hingebracht haben?
Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe auf der Highschool einen ganz guten Freundeskreis gefunden von sehr kreativen und künstlerischen Menschen. Ich war in der Theaterszene sozusagen. In einer amerikanischen Highschool hat man ganz viel mehr an Aktivitäten abseits von Unterricht. Und ich war ein schlechter Schauspieler, aber ich habe die Menschen einfach gemocht. Und ja, ich war jeden Sommer auf einem Ferienlager für Künstler und Künstlerinnen, wo es tatsächlich ein eigenes Haus für kreatives Schreiben gab. 3 Jahre habe ich das gemacht und wirklich sehr intensiv mit Poesie und mit Schreiben mich auseinandergesetzt. Das hat auf jeden Fall eine starke Wirkung auf mich gehabt, aber ich wusste noch nicht, was ich schreibe. Und mit Jiddisch habe ich das nochmal entdeckt auf eine andere Weise.
Gab es auch eine Zeit, wo Sie gebrochen haben, so quasi mit dem religiösen Umfeld, in dem Ihre Mutter und Sie auch zum Teil beheimatet waren, wo dann so klar war, nee, also ich weiß nur, das will ich nicht mehr, weil Sie hatten vorhin mal gesagt, 95% der Menschen, die Jiddisch sprechen, tun das eher in einem chassidischen, also eher in einem orthodoxen, in einem strengen religiösen Umfeld.
Ja.
Das ist auch meine Erfahrung. Und da ist eben vieles, was Sie jetzt im Kulturbereich hier machen, mit sehr so Diversity, ja genau, Queerness ist wichtig, wo ich so denke, diese ganze Städtelkultur, die es zum Teil in Israel in manchen Bereichen noch gibt, mehr Shearim zum Beispiel in Jerusalem, so ein Stadtteil, aber auch in manchen Stadtteilen in New York, die sind sehr rigide in den Geschlechtervorstellungen. Und da ist es ganz wichtig, dass man bei der Gruppe bleibt.
Genau.
Also deswegen gab es bei Ihnen dann auch so ein, da haben Sie dann gebrochen, also zumindest vielleicht eine Zeit lang oder gesagt, oh nee, bleibt mir vom Leib.
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, nachdem ich aus der Gemeinde war sozusagen, hatte ich keinen Bock, da etwas mitzumachen. Und meine Mutter ist auch ausgewandert, als ich 14 war. Und dann habe ich bei meinem Vater gewohnt und hatte eigentlich gar keinen Kontakt zu meiner ganzen Kindheit und auch zu diesen Menschen und zu der Kultur und meiner Highschool. Es gab kaum Juden. Also mein Vater war in einem Ort, wo es nicht so viele gab, obwohl im Vergleich zu Deutschland, es gab natürlich mehr jüdische Kultur insgesamt in New Jersey. Und ja, ich wollte nicht damit etwas groß zu tun haben. Aber später habe ich verstanden, wie, auf Englisch haben wir so einen Ausdruck, throw the baby out with the bathwater.
Das Kind mit der Bade ausschütten.
Genau. Und ich meine, ich hatte nicht verstanden, was ich damit verliere, wenn ich das alles aufgebe. Und ich wusste auch nicht, dass es diese alternative jiddische Kultur gibt, die wirklich so ein Bruchteil, wie gesagt, also ich weiß nicht wie viel Prozent, aber die auch eine politische linke Geschichte hat, die auch mit weltlicher säkularer Kultur sehr stark verbunden ist. Literatur, so tausende Bücher, Theater, Musik, das kannte ich nicht alles, aber in der Uni zum Beispiel, ich kannte eine Kommilitonin, die Jiddisch als Muttersprache hatte, die aus diesem Umfeld kam. Das war mein erster Kontakt dazu. Ich habe auch zusammen mit einigen Menschen studiert, die wie ich aus einem sehr religiösen jiddischen Kontext gekommen waren. Unter anderem Deborah Feldmann war auch auf meiner Uni damals. Das sieht man nicht auf Netflix. Ich meine, es gibt auch eine Community von Leuten, es heißt Off the Derech, OTD. Und Derech ist auf Hebräisch der Weg. Also das sind Leute, die vom Weg weggekommen sind. Und da gibt es auch eine eigene Kultur Das sieht man auch in den jiddischen Kreisen, dass ein paar von diesen Leuten auch dazu gehören. Ja, aber ich meine, als ich die Sprache für mich nochmal entdeckt habe, habe ich auch die Möglichkeiten entdeckt, gleichzeitig queer und jüdisch und künstlerisch und dichterisch unterwegs zu sein. Und ich konnte das alles unter einem Dach vereinbaren. Ja, nicht vereinbaren, vereinen.
Vereinen, genau. Sie haben gerade Deborah Feldmann erwähnt, ich will es kurz dazu sagen, eben eine aus einer orthodoxen jüdischen Familie kommende New Yorker Jüdin, die hier in Berlin dann sehr bekannt geworden ist oder in Deutschland, weil sie ein Buch darüber geschrieben hat und dann radikal gebrochen hat, heute ganz, ganz links ist, extrem kritisch gegenüber Israel. Haben Sie denn heute noch Kontakt zu ihr oder ist das irgendwie dann sehr politisch dann so stark ja, besetzt mit einer gewissen vielleicht auch Position, wo Sie sagen, das ist nicht meine?
Es hat nichts mit Politik zu tun, sondern einfach, wir kannten uns nicht so viel. Also ich habe sie damals auf ein paar jüdischen Veranstaltungen auf der Uni gesehen und wir haben uns sehr zufällig in Victoria Park mit unseren Hunden nochmal begegnet, weil wir beide Hunden besaßen. Aber eigentlich kenne ich sie kaum. Und natürlich gibt es verschiedenen Streiten jetzt in Deutschland überhaupt und auf jeden Fall auch unter Juden über das, was in Gaza geschieht. Aber ich meine, es ist für uns wichtig, dass wir alle zusammen als Juden diese Brüche vermeiden und versuchen, alle in Gespräch zu bleiben zwischen verschiedenen Lagern, die jetzt existieren und die nicht zu vermeiden sind. Und ich versuche, mein Jiddischismus als meine Hauptpolitik zu verstehen. Das hat mit einer Perspektive von Vielfalt hauptsächlich zu tun und auch, dass wir die jüdische Vielfalt, also es gibt nicht nur Jiddisch als jüdische Sprache, die war die größte, aber es gibt auch zum Beispiel Ladino, das ist die swadische Sprache, die Sprache der Jüdinnen und Juden, die 1492 aus Spanien vertrieben worden sind und dann im Osmanischen Reich hauptsächlich gewohnt haben. Aber auch in Indien und in Kaukasus und in verschiedenen Orten gab es verschiedene jüdische Kulturen und Sprachen. Und das alles ist wirklich hochgefährdet. Jiddisch ist die einzige Sprache, die ziemlich gesichert ist, würde ich sagen, weil es nur für Jiddisch diese hasidische Gemeinde gibt, die sie aufrecht erhält. Aber diese anderen Kulturen verschmelzen in Hebräisch und Englisch und Russisch und Deutsch. Dann hat man die nicht, wenn man es mit den Kindern nicht weiterspricht. Meine Politik ist die Politik der Vielfalt und der Diaspora. Ich versuche mich nicht in den politischen Debatten öffentlich einzumischen.
Das zweite Lied, was Sie mitgebracht haben, Sholem Bayit, Friede im Haus des Semer Ensembles. Was ist das für ein Lied?
Also ich bin auch neben den verschiedenen anderen Sachen ein Stadtführer. Ich mache Führungen im alten jüdischen Viertel von Mitte, der Scheunenviertel. Und dieses Lied ist eine Komödielied oder es ist ein Pärchen, Esther und Janke Moschkowitz, die auf den Kabaretten in Berlin damals in den 20er und 30er Jahren immer wieder aufgetreten sind. Und ich spiele diese Aufnahme jedes Mal in der Straße, wo sie gemacht worden ist. Das war Semmer, ein Label aus den 30er Jahren von Hirsch Levin. Der hatte in seiner Buchhandlung ganz viele verschiedene Musiksorten aufgenommen und dann diese Platten weltweit vertrieben. Und dank ihm haben wir immer noch diese jüdische und jiddische Musik von der Zeit. Und Semmer Ensemble ist ein Projekt von verschiedenen jüdischen und nicht-jüdischen Künstlern, die wieder diese alte Aufnahmen seit 2012 aufgelebt haben und treten damit auf und bringen eine neue Generation zu dieser Musik, die fast verloren war.
Den besten Heilig.
Dir ist Kirche doch der Welt.
a stickel gefüllte Fisch. Das ist mein Nechume. Das kennt der Quicken bei meinem Leben. Oi, meine Schome.
Oi, Eider, zu haben das ein Mann wie die mein Schmierleben. Oi, wollte ich ihm besser verkäufen, es Reus gegeben.
Eider, zu haben das ein Zuge. Oi, besser soll die werden, die Kapurre.
Oi, Schmeier, aller Kreuz.
Oi, wo's willst du schön?
Ach,
weg sie mir! Oje, wo ist mit dir?
Ich will mir nimm das Länder auf zu lachen!
Und ich will machen noch dir die Bruches!
Schmeiro!
Sprinze!
Schmeiro! Sprinze!
Oh, mir besser schon!
Jiddische Musik, Radio 3. Sie hören das Gespräch heute mit Matthias Bertsch und Jake Schneider, Jiddischist, Jiddischdichter, der seit langem in Berlin lebt. Jiddische Musik, Sie hatten vorhin gesagt, Sie machen auch Führung durch das Scheunenviertel, also diese Gegend um die Rosa-Luxemburg-Straße, die Almstadtstraße in Berlin-Mitte. Die Assoziation oder ein Begriff, der ja dann oft auch fällt, ist das Städtel, also quasi waren osteuropäische Juden, die da aus dem Städtel kamen. Sie selber machen ja auch, sind Teil quasi einer Kulturbewegung, die dann ganz bewusst diesen Begriff aufnimmt. Städtel, irgendwo im Internet habe ich gefunden, irgendwie Berlin ist eine Großstadt, aber wir versuchen dort das Städtel wiederzubeleben. Ist das Nostalgie oder wollen Sie wirklich das Städtel wiederbeleben?
Ja, also ich bin nicht derjenige, der diesen Begriff zurückgebracht hat, aber ich finde diese Kontinuität zwischen Städtel und Stadt, das heißt Staat, ist auch wichtig und auch damals gab es diese Bewegungen und man hat immer nostalgisch zurückgeblickt. Also das sieht man in verschiedenen populären jiddischen Liedern, die auf ein einfacheres Leben zurückblicken. Ja, und ich meine, wir wollen nicht zurückgehen auf etwas, was es nicht mehr gibt, aber man kann wieder in dieser Vergangenheit Sachen finden, die zu retten sind. Es ist fast wie ein Hausbrand und man geht da rein und versucht, irgendwas zu retten, was einem an die alten Sachen erinnern kann. Man kann nicht das ganze Haus retten, man kann nicht ein ganzes Haus mit sich bringen, wenn man migriert, aber man kann ein Gedicht mitbringen oder ein Lied. Und die Leute von Städtel Berlin, die diesen Begriff neu beleben, ich mache verschiedene Projekte mit denen zusammen. Es gibt bald ein Festival im Juni, das kann man in Tempelhof erleben mit Musik und Vorlesungen und Tanz und Theater und Vorträgen. Das werde ich auch mitmachen mit einem Vortrag. Diese Gruppe versucht wieder in der alten Kultur, in alten Aufnahmen, in alten Liederbüchern Schätze zu finden, die vergessen worden sind und wiederzubeleben, aber auch neue Sachen zu schreiben, die mit demselben Gedanken gut arbeiten, weil unsere Großeltern und Urgroßeltern hatten Angst, das weiterzugeben, oder die haben sich nicht gewertschätzt gefühlt. Die wollten nicht, dass die Kinder darunter leiden, irgendwie fremd zu sein und einen Akzent zu haben. Und man braucht nur eine Generation, die keine Selbstwertschätzung für die eigene Kultur hat, um diese Kultur zu verlieren. Aber wir haben ganz viele Zeugnisse von dieser Kultur, die noch zu retten sind aus dem verbrannten Haus sozusagen. Und wir haben auch ein Kabarett, das habe ich mit Shuttle Berlin zusammen gegründet, ein Open Mic sozusagen, obwohl es ist nicht wirklich so offen, weil wir bereiten es ein bisschen mehr im Voraus, aber jeden Monat haben wir jetzt die Möglichkeit, dass Leute ihre neue und neu gefundene jiddische Kultur für ein Publikum zu präsentieren. Das hatten wir am Samstag letztens mit vielen neuen Liedern und ich habe eine Science-Fiction-Geschichte vorgestellt und ganz vielen verschiedenen Sachen, dass diese Kultur immer noch lebt, auch in Berlin. Noch dazu wollte ich erwähnen, dass im Sommer, in Jiddisch Sommer Weimar, also Jiddisch Sommer Weimar ist ein Festival eben in Weimar schon seit 25 Jahren, hauptsächlich für Musik und auch Tanz, aber wir haben auch dort Sprachprogramme und ich organisiere zum ersten Mal dieses Jahr zusammen mit dem Festival ein Haus, wo man für 2 Wochen lang nur Jiddisch sprechen wird. Also man muss, ich weiß nicht, ob wirklich unterschreiben oder nur irgendwie so sich bekennen, dass man innerhalb des Hauses keine andere Sprache spricht, um dadurch Sachen zu entdecken, die man nicht sagen kann und zusammen zu lernen, wie man in dieser Sprache zurechtkommen kann, aber dann eben natürlich auch am Festival teilnehmen und an den anderen Aktivitäten, die in anderen Sprachen vorkommen.
Sie hatten erwähnt, dieses Open Mic, was ja regelmäßig stattfindet hier in Berlin. Wer kommt da? Also wer präsentiert auf Jiddisch etwas und wer kommt, um sich das anzuhören?
Also die Community wächst wirklich ziemlich rasch und das hat daraus gewachsen. Also ich meine nicht, dass man so ein Open Mic ohne eine solche Community machen könnte, weil es ist einfach ein Ausdruck der kreativen Gemeinschaft, die sowieso diese Sachen schaffen. Und die sind zum Teil Leute, die bei Schmurs und Wein, bei unser Gesprächsclub dabei sind oder die Musik machen oder die irgendwie am Rande der Szene sind, vielleicht selber kein Jiddisch können, aber etwas schreiben, was wir dann ins Jiddische übersetzen und auf beiden Sprachen präsentieren. Das hatten wir auch in den letzten Abenden, dass ich selber, obwohl ja es wirklich viel Zeit braucht, sitze und Gedichte ins Jiddische übersetze. Und das dient auch als Zeugnis, dass wir nicht nur aus einem alten geschlossenen Buch übersetzen, sondern das Buch ist noch offen.
Und gleichzeitig sind die Gemeinschaften, die es weitergeben an ihre Kinder, ja doch die orthodoxen, die streng gläubigen Juden, ja, für die das mehr ist als ein, ich nenne es jetzt mal so, kulturelles Event, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit, die eigentlich auch nicht hinterfragt werden soll und die auch geschützt werden muss gegen Assimilationseinflüsse von außen. Also ja, sehen Sie denn eine Verbindung zwischen Ihrer Form sozusagen, wir wollen Jiddisch wiederbeleben oder am Leben erhalten, und dieser anderen, die sagt irgendwo, für uns ist das selbstverständlich, ja, das ist unsere Sprache. Gibt es da eine Verbindung miteinander oder gibt es doch eher Feindschaften zum Teil, weil vielleicht so ein, für euch ist das quasi, sag ich jetzt mal aus deren Sicht, für euch ist es ein Spiel und man sozusagen, man sucht seine eigene Identität und macht dann irgendwas. Ich nehme ein bisschen davon und ich nehme ein bisschen davon. Ja. Und für uns ist das heiliger Ernst. Das ist sozusagen das, was uns, ja, Gott auf den Weg gegeben hat. Und damit spielt man nicht, auch nicht bei irgendeinem Open Mic oder so.
Ja, auf jeden Fall gibt es diese Spannungen. Ich versuche, möglichst viel Brücken zu bauen. Und es gibt in verschiedenen Orten Möglichkeiten, dass man zusammen in Berührung kommt. Ich bin zum Beispiel jedes Jahr in England auf einem Jiddisch-Wochenende Und da kommen immer mehr Leute aus dieser Community dahin, die vielleicht nicht so streng sind, dass die da nicht mitmachen würden, aber diese Leute bringen auch ihre eigene Kultur mit, andere Lieder, andere Sachen. Aber es gibt Sachen, die die Jiddischisten sozusagen, also die säkulare oder nicht so chassidische Jiddischsprachigen behalten, die in den chassidischen Gemeinden verloren gegangen sind, weil diese Kultur, diese Literatur, auch die alte, ist dort nicht so wertgeschätzt. Die war schon damals ein bisschen kontrovers. Und also wir behalten das, aber es gibt auch ganz viele Elemente von der jüdischen Kultur, die für die Jiddischisten, für die Außenseiter sozusagen, nicht mehr so vertraut sind. Und das kann sehr gut zusammenkommen, wenn man ins Gespräch kommt. Aber natürlich, ich bin mit einem Mann verheiratet und es gibt natürlich so Momente, wo man einfach nicht klarkommt. Und das war auch zum Beispiel sehr interessant in Krakau, als ich mit anderen Jiddischisten oder Jiddischsprachigen unterwegs war, während des dortigen jüdischen Kulturfestivals in Krakau. Und da saßen ein paar chassidische Jungs rum. Es war Sabbat und die hatten nichts zu tun und hatten uns einfach mitgehört, dass wir Jiddisch sprechen und waren so überrascht. Dann wurden wir eingeladen und wir sind reingekommen und haben irgendwas mitgegessen. Und dann hat einer von uns erzählt, dass er selber schwul ist. Und dass ich auch es bin. Und ich war so, ich kann das für mich selbst sagen. Aber das Gespräch war interessant, weil ich hätte erwartet, dass man uns sofort irgendwie nicht rauswirft, aber dass die Verhältnisse zwischen den beiden Gruppen noch spannender werden.
Spannender jetzt vielleicht durchaus im Sinne von angespannt.
Angespannt.
Nicht positiv wie spannend, sondern eher
angespannt. Puh. Ja, genau. Und das war es ein bisschen, aber diese Jugendlichen waren auch sehr neugierig über uns, weil die hatten noch nie Kontakt zu nicht religiösen jiddischsprachigen Menschen und auch nicht zu queeren Menschen. Ja, also ich finde, diese Brücken müssen wir bauen, aber es ist immer noch wichtig, dass die säkulare jiddische Kultur auch eigenständig und selbstbewusst sein kann, auch wenn wir diese Muttersprachlichkeit verloren haben.
Und bleibt trotzdem ein unauflösbarer Bezug zu der religiös-jüdischen Wurzel beim Jiddischen? Oder denken Sie, nein, das ist durchaus möglich, dass sich im Laufe der weiteren Jahrzehnte, Jahrhunderte eine reine jiddischsprachige Kultur entwickelt, wo dann die Religion sich quasi in Kultur auflöst?
Das ist eine gute Frage. Ich kann sie nicht wirklich beantworten. Ich kann sagen, dass die interessanteste jiddische Literatur immer aus dieser Generation kommt, die in einem religiösen Umfeld geboren ist und dann anhand der anderen Literaturen und Theatertraditionen und so weiter eigene Kultur geschafft hat auf Jiddisch. Und dazu gehöre ich vielleicht, dass ich auch selber diesen religiösen Hintergrund habe. Aber ich kann nicht so weit im Voraus denken. Ich muss nur an meinen kommenden Projekten denken und hoffen, dass wir diese Kultur für heute und morgen behalten können, damit eine künftige Generation für sich entscheiden kann, was sie damit tun will.
Die Angst, als Sprache, als Gruppe zu verschwinden, aufzugehen in einem großen, vielleicht Menschheitsallerlei, ich glaube, das ist sehr weit verbreitet, gerade weil die Globalisierung eigentlich immer stärker wird. Und auf dem Weg hier ins Studio vorhin haben wir ja kurz darüber gesprochen, dass Sie auch sehr stark erst mit Englisch gearbeitet haben in Berlin. Und das ist ja quasi die dominante Sprache, also nicht nur durch die Digitalisierung, sondern überhaupt in vielen Bereichen. Und ich glaube, es gibt in Deutschland viele, die auch sagen, wir wollen aber nicht immer mehr Englisch. Und auch wir quasi als Deutschsprechende fühlen uns quasi so als Minderheit. Und die Angst, man mag die den Kopf schütteln und sagen, ist doch Quatsch, aber ich glaube, diese Angst ist da.
Ja.
Diese Angst, als Kollektiv irgendwie zu verschwinden.
Ja, die Gefahr von Englisch ist wirklich eine echte und ich kann das nicht leugnen. Ich spreche diese Sprache zufällig. Man wählt nicht die Muttersprache aus, aber ich sehe jetzt jeden Tag, dass Englisch auch andere Sprachen, nicht nur Deutsch, sondern überall vertreibt oder nimmt Platz weg. Andererseits ist es auch schön, wenn man eine gemeinsame Sprache hat, um überhaupt kommunizieren zu können. Und diese Spannung zwischen Globalisierung, wo man eigentlich mit allen kommunizieren will, und wenn man irgendwelche Sprache ausgewählt hat, die alle in der Schule lernen, ist das praktisch. Aber das hat auch Nebenwirkungen.
Wir kommen zum Schluss des Gesprächs, Herr Schneider, und ich muss Sie noch fragen, wo kommt denn Ihr Nachname her? Ist es ein deutscher Nachname, weil Sie deutsche Vorfahren haben oder deutschstämmige, oder ist es ein jiddischer Nachname?
Ich würde sagen beides. Ja, also Schneider bedeutet Schneider auf Jiddisch. Meine Großmutter hieß Schneider und hat noch einen Schneider geheiratet. Die war nichts verwandt, soweit wir wissen. Aber ich habe auch tatsächlich Leute, die mit Textil arbeiten, schon seit vielen Generationen in meiner Familie. Und ich meine, diese Herkunft in Deutschland, obwohl in meinem Fall, ich glaube, sie ist nicht so nah, wahrscheinlich all meine jüdischen Vorfahren waren im Mittelalter im deutschsprachigen Raum. Und somit bin ich ein bisschen zurückgekommen nach Deutschland.
Vielleicht steht es mir nicht an, aber ich sage jetzt erstmal mal herzlich willkommen zu Hause.
Danke.
Jack Schneider, Jiddischist, Jiddisch-Aktivist, Jiddisch-Dichter, gerade herzlich lachend, das freut mich sehr. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Das war das Gespräch auf Radio 3.
Ihnen heute auch. Mit
Jack Schneider, Sie können das Gespräch gerne nachhören in der ARD-Audiothek oder auch auf der Homepage von Radio 3. Herr Schneider, wollen Sie vielleicht zum Schluss noch irgendwas auf Jiddisch sagen? Und dann beenden wir das Gespräch mit der Sprache, um die es eigentlich hauptsächlich heute ging.
Es ist mir ein Vergnügen zu sagen, ein jiddisches Wort in einem deutschen Radio.
Dann hören wir noch zum Schluss das Lied Annecy, eine Reise von Sveta Kundisch und Patrick Farrell. Danke fürs Zuhören, sagt Matthias Bertsch.
Die ganze Welt hat mich gefragt, dieselbe Scheule, are you alone? Der ganzer Welt hab ich entfernt, demselbigen entfer. Yes, I'm
Die Museumsinsel in Berlin feiert ihre Anfänge vor 200 Jahren. Feiern Sie mit! Im Herzen der Museumsinsel, im Kolonnadenhof, erwartet Sie ein Bühnenprogramm, bei dem auch Berliner Theater und Opernhäuser ein Jubiläumsständchen bringen. Lassen Sie sich durchs Weltkulturerbe führen, durch ein Bauensemble, das Schinkel und andere berühmte Architekten entwarfen. Und das weltbekannte Zeitgenossen wie David Chipperfield nun modernisieren. Genießen Sie die herausragenden Kunst- und Kultursammlungen. Nehmen Sie an Workshops teil und lassen Sie sich von vielfältigen Aktionen überraschen. Das Inselfest. Von Freitag bis zum Sonntag. Auf der Museumsinsel Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 20 Uhr mit Tim Korge. Die US-Regierung hat Berufung gegen ein Urteil eingelegt, das die Zollaufschläge von US-Präsident Trump für ungültig erklären soll. Zuvor hatte ein Bundesgericht die Zollpolitik von Trump blockiert. Aus Washington Nina Barth.
US-Präsident Donald Trump hat seine Befugnis überschritten. Das ist das Urteil des für internationalen Handel zuständigen Gerichtes in New York. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein, teilten die drei Richter mit. Das Gericht hat nun angeordnet, die betreffenden Zölle vorerst aufzuheben.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in Aachen den internationalen Karlspreis erhalten. In ihrer Dankesrede forderte sie, jetzt das nächste große europäische Projekt zu verwirklichen. Aus Aachen Thomas Wenkert.
Europa müsse unabhängiger werden, forderte die neue Karlspreisträgerin. Es gehe im Kern um die Freiheit von Europa. Man dürfe nicht tatenlos den gegenwärtigen Umwälzungen zusehen. Europa müsse seine Zukunft selbst in die Hand nehmen. Von der Leyen skizzierte das Bild einer weltoffenen Union, einer Union, die für Stabilität in ganz Europa sorgt. Dazu gehören, so die CDU-Politikerin, höhere Ausgaben für die Verteidigung, aber auch eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft.
Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich in einem Fluss im Ort Blatten meterhoch angestaut. Sollte dieser Damm brechen, befürchten Geologen schwerwiegende Folgen. Vorsorglich wurden mehrere Gemeinden evakuiert. Die Schweizer Behörden rechnen am Freitagmorgen mit der Flutwelle. In der Nähe der Berliner JVA Plötzensee in Charlottenburg-Nord haben in der Nacht Autos gebrannt. Direkt vor der Justizvollzugsanstalt stand zunächst ein Pkw in Flammen. Das Feuer griff auf ein weiteres Auto über, wie die Polizei gesagt hat. Schon in der Nacht davor hat ein Fahrzeug auf dem Friedrich-Olbrecht-Damm gebrannt. In beiden Fällen ermittelt das Landeskriminalamt. Geprüft wird auch, ob es einen Zusammenhang mit früheren Fahrzeugbränden vor Justizeinrichtungen gibt. Die Freibadsaison ist in Berlin schlecht gestartet. Nach Angaben der Berliner Bäderbetriebe sind bisher nur etwa 43.500 Menschen gekommen. Im vergangenen Jahr waren es zur gleichen Zeit mehr als doppelt so viele.